Oompa Loompa Doopidi-Doo, jetzt wird es tragisch, hören Sie zu. Und genau mit dem Motto starten wir in die knappe Stunde Gemütlichkeit, euer Podcast für gefährliches Filmhalbwissen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und mir diesmal nicht gegenüber, aber am anderen Ende der Leitung ist Tim. Hallo Tim, wie geht's dir denn?
Tino, grüß dich. Oh, ich weiß gar nicht, hier war gerade irgendwie so richtiges. Also, jetzt bin ich wieder da. Alles gut. Wir nehmen Podcast auf, genau. War gerade ein bisschen schwummrig, schwindelig. Ich weiß nicht, wie das kommt.
Fasziniert natürlich, was?
Ja. Ach ja, genau. Vom Gesang.
Ja, oh. Genau. Sehr schön. Tim, du bist gut ins neue Jahr gestartet.
Na klar. Ihr auch, liebe Hörer. Und Tino, du auch?
Na aber. Tim, wir haben ja gesagt, wir möchten eigentlich direkt dieses Mal reinstarten, weil wir so viel gesehen und mitbekommen
gehört haben.
gehört auf jeden Fall, genau. Und wollen eigentlich direkt in die Sache reinstarten, was wir gesehen haben.
Gerne.
So, Tim, möchtest du denn beginnen?
Ja, also wir hatten ja im Weihnachtsspecial hatten wir ja verschiedene Weihnachtsfilme genannt, die man sich eben anschauen kann. Und was mir besonders gut gefallen hat, war Gremlins. Den habe ich mir gleich direkt nochmal angeschaut. Das ist ja von Regisseur Joe Dante. Der hat zum Beispiel Piranha gemacht oder The Howling. Das sind so 70er-Jahre Horrorfilme. Und der Film ist auch so ein bisschen horrormäßig gemacht. Ja. Und relativ brutal, aber dadurch eben, dass die Produktion Steven Spielberg gemacht hat und Chris Columbus das Drehbuch, also das ist zum Beispiel der Regisseur auch von Kevin allein zu Hause und so, ne, da ist das alles so ein bisschen familiengerecht in diese Stimmung umgewandelt worden. Ja? Also da kommt zum Beispiel lustige Musik drüber, ne, oder sowas, obwohl da eigentlich kleine Monster rumlaufen und alles kaputt machen. Ne? Deshalb hat das ja auch so einen Kultfilm-Charakter gekriegt, wegen dieser Mischung. Ne? Also ich weiß nicht, wir haben das ja in der Weihnachtsfolge so ein bisschen besprochen, die Handlung. Meinst du, das wollen wir nochmal kurz abreißen? Ich denke, oder die
Ich glaube, Gremlins ist da eigentlich
ja, die Hörer
Kultfilm genug, dass genau. Man das mal so grob gehört hat.
Und was ja aber total interessant ist, also der ist ja eigentlich noch viel brutaler inszeniert konzipiert gewesen, weil der ist ja schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen gruselig, hat so ein bisschen, wie nennt man das, grotesk, ne? Ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite auch so ein bisschen gefahrmäßig. Also zum Beispiel gibt es ja am Anfang, stirbt ein Doktor mit einer Spritze, ne, im Hintern. Ne? Eigentlich war geplant, dass der halt 50 Spritzen im Gesicht hat oder so. Oder diese Gremlins, die gehen zu McDonald's und statt Burgerfleisch gibt es da was anderes. Ne? Ja. Also und genau, das hat sich dann eben so ein bisschen eingepegelt. Ne? Der eine kommt so aus der Horrorrichtung, Steven Spielberg macht so Blockbuster-Familienfilme. Da hat man sich, denke ich, dann am Ende gut ergänzt. Und was habe ich noch geschaut? Was ich noch dazu sagen kann, ist der zweite Teil. Im Original, in der Kinoversion, gibt es sowas, wo dann der Film verbrennt, ne? Und dann wird eben live ins Kino geschaltet. Und da kommt da was mit Hulk Hogan, ne? Der durchbricht dann die vierte Wand. Und okay. Woran ich mich noch gut erinnern kann und was auch da auf der Blu-ray mit drauf ist, dass er, als Kind habe ich das auf Videokassette geguckt und da passiert dasselbe, aber da wird eben nur dieses Tape gerissen, ne? Und da kommt so ein Rauschen, wie man das so kennt früher von Fernsehern. Und ich habe echt gedacht, ne, was ist denn jetzt los? Ist jetzt die Videokassette kaputt und so? Und das war eben so witzig, weil auf der Videokassettenversion, da haben die noch extra was eingefilmt mit John Wayne statt Hulk Hogan. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen eher episch. Ne? Da gibt es noch eine Schießerei im Western und so ein Kram. Also, ja, das ist so ein bisschen als Easter Egg. Also, wenn ihr die Blu-ray
ja,
kauft.
Aber es halt als reiner Spaßfilm ja gemacht.
Ja, ja, der zweite Teil ist ja eh nur Spaßfilm. Also das ist irgendwie so wie, wir hatten so gute Ideen, die hauen wir jetzt alle in den zweiten Teil rein. Das ist ja auch eher so ein bisschen, ja, episodenmäßig, ne? So ein bisschen kurzfilmmäßig hintereinander. Da hat ja. Ne, einfach nur Witz. Genau. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Tino?
Sehr schön. Wie ich das beim letzten Mal ja auch schon gesagt hatte, habe ich die beiden tatsächlich noch nicht gesehen. Also ich weiß grob, worum es geht, aber ich muss die unbedingt nochmal nachholen. Aber ich hoffe, die haben oder die funktionieren zumindest jetzt immer noch so, auch wenn man das vielleicht als Kind nicht gesehen hat. Ich weiß halt nicht, ob das dann nur nostalgisch funktioniert oder ob man den dann heute auch noch mal zum ersten Mal gucken kann oder ob der dann so total quatschig oder überhaupt nicht so funktioniert.
Naja, ich sag mal so, also der zweite Teil, wenn du den so einfach so guckst, dass es
ja, den ersten sollte man ja schon davor
gesehen haben. Ja, den ersten sollte man schon gesehen haben. Der erste, der hat richtig Klasse, ne? Also der ist schon sehr, sehr gut gemacht. Eben wie gesagt, ne, Spielberg und so weiter und so fort. Ich glaube, eine Puppe, die kostet da, also von den Visual Effects her, ne? Das ist so ein bisschen wie bei den Muppets, nur da kostet eine Puppe, glaube ich, so $30,000 hat er gekostet, ne? Und da sind halt, weiß ich nicht, wie viel, 100 oder so, ne? Allein dafür wurde eben sehr viel Geld ausgegeben. Genau. Und der zweite Teil ist eben wirklich nur Quatsch. Ne? Aber macht Spaß, okay, wenn man den ersten Teil gesehen hat.
Sehr schön. Da gucke ich da wahrscheinlich doch mal rein.
Ja.
Aber du sagst, es ist eher so ein Weihnachtsfilm. Vielleicht warte ich dann jetzt bis Weihnachten oder kannst du den auch mal an einem verregneten Sonntag gucken?
Das kannst du, klar. So ein
Familienfilm.
Na klar. Also der erste Teil ist zu Weihnachten. Ja, das ist jetzt eher so für Leute, die auch Better Watch Out mögen. Die Better Watch Out gerne zu Weihnachten gucken, die gucken auch Gremlins gerne zu Weihnachten.
Okay, genau. Also auch, Gremlins eher auf Kinder verordnet irgendwie.
Oder
ist Gremlins nichts für Kinder und das sieht nur so aus?
Naja, so richtiger Kinderfilm, das würde ich nicht machen. Also vielleicht so, was heißt, ne, also 6, 7 Jahre, auf keinen Fall. Ne? Hm. Aber wenn du so 12 bist, so, ich glaube, der Film ist ab 12 oder 16 oder so.
Okay.
Ich glaube, wenn man dann so ein bisschen Jugendlicher ist, da kann man den auf jeden Fall schon schauen.
Wenn die eh schon alle durch TikTok scrollen, dann können sie auch Gremlins gucken.
Ja, genau. Ist auch witzig, da gab es aber irgendwie, ich glaube, von Warner Brothers, da haben die Produzenten mal hier Steven Spielberg und Joe Dante, dem Regisseur, geschrieben, ja, hier, also in den Filmen, da kommen zu viele Gremlins, ne, in Gremlins Teil 1. Und da haben sie dann zurückgeschrieben als Antwort, ja, okay, dann nennen wir den Film jetzt um in Menschen und schneiden alles raus.
Sehr gut.
Ja.
So, dann würde ich mal weitermachen, was ich gesehen habe. Wo du gerade bei Weihnachten warst, ist für mich der letztjährige perfekte Weihnachtsfilm rausgekommen, und zwar Wonka.
Ah.
Den habe ich gesehen, den haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Und man hat es ja unschwer an meinem glorreichen Gesang eben mitbekommen, dass ich da so ein kleiner Fan geworden bin von dem Film. Im Vorfeld gab es so ein bisschen, ja, viel negative Stimmung, würde ich sagen, für den Film. Weil die Leute den Trailer gesehen haben und haben gesagt, na, was will denn der Chalamet jetzt mit dem Film da? Das sieht alles so bunt aus. Es hat niemand nach einer Vorgeschichte für Wonka gefragt. Also jeder kennt Charlie und die Schokoladenfabrik. Sowohl den Tim Burton-Film von, weiß nicht, 2006 oder so, als auch den Original mit Billy Wilder aus den 70ern. Und warum sollte man jetzt unbedingt eine Vorgeschichte machen? Das braucht ja niemand. Und gerade noch Chalamet, der jetzt sowieso in jedem zweiten Film zu sehen ist. Als nächstes dann wieder Tune, wo er dabei ist. Warum muss es das geben? Und bei mir war es aber so, ich habe den ersten Trailer gesehen. Das könnte so im Sommer noch gewesen sein oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Und habe das im Kino gesehen und habe gesagt, das ist ja mega. Das ist ja wirklich perfekt für Weihnachten. Das ist bunt. Das ist ein großes Musical. Das ist so märchenhaft, und wenn man sowieso ein bisschen Fan ist schon von den Charlie und Schokoladenfabrik-Filmen, dann hat man da auf jeden Fall Spaß dran. Keiner hat nach dem Spin-off quasi gefragt, aber ich war halt schon ein bisschen gehypt darauf. Und da habe ich mich nur eben gefreut, den endlich sehen zu können, und wurde auch überhaupt nicht enttäuscht. Also wie gesagt, der Film ist das, was ich halt erwartet habe davon. Also der ist richtig bunt, der ist so ein bisschen quatschig, komisch. Also das sind ja die Originalfilme auch schon. Also die sind ja komplett over the top. Da ist, die nehmen sich halt nicht ernst. Das ist nicht irgendwie eine Geschichte, die sich so quasi so sehr ernsthaft erzählen möchte, sondern es ist von vornherein drauf ausgelegt, okay, das ist wirklich eine Art Märchen. Das ist, es gibt was Gutes, es gibt was Böses. Es gibt eine Moral dazu am Ende, und zwischendurch hat man halt viel Spaß und es gibt halt schöne Ideen. Und sowas ist halt bei dem Film auch so. Also du hast so das absolute Böse, du hast so das absolute Gute auf der Seite. Zwischendurch wird ein bisschen Kapitalismuskritik eingestreut, aber das ist ja tatsächlich in vielen Filmen in den letzten Jahren jetzt doch häufiger gewesen. Das kann man aber, glaube ich, auch ganz gut ausblenden, beziehungsweise nimmt das halt einfach so zur Kenntnis. Und zwischendrin hat man halt einen Chalamet, der halt wirklich richtig Spaß hat, das zu spielen. Das merkt man dem halt an. Der passt perfekt in die Rolle rein. Singen kann er nicht. Ich muss sagen, ich habe auch die deutsche Synchro-Fassung gesehen. Und da wird halt auch die werden halt die Lieder auch synchronisiert. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig, also weil das halt auch nicht so einfach eins zu eins zu übersetzen ist und dann auch meistens von den Synchronsprechern nicht so gut gesungen ist. Da habe ich auch schon auf Letterboxd geschrieben, dass ich mich da eigentlich drauf freue, wenn der dann wirklich im Heimkino mal rauskommt, dass ich den auch in der Originalversion nochmal sehen kann.
Wie üblich, Tino, ich sag nur Muppets Weihnachtsgeschichte und Grateful Heart. Das
Ja,
kann,
aber
ist so
gerade.
nicht so schön übersetzt wie im Original. Obwohl Michael Caine
Die,
der
die
Besser ist.
Muppets Weihnachtsgeschichte ist halt ein Ding, die hat man schon immer in Deutsch geguckt und dann schaue ich die immer noch in der Synchrofassung.
Ja,
Also.
das stimmt. Ja, das stimmt. Aber genau, die englischen Lieder sind einfach schöner. Das ist genauso wie auch
Das ist
mit
ja so.
hier Eiskönigin. Eiskönigin. Im Deutschen, da reimt sich kein Lied. Es ist eigentlich unfassbar. Und im Englischen, da ist es ganz normale Lieder, die sich reimen. Naja, gut. Okay, genug
Das verstehe
getrickst.
ich. Da verstehe ich es aber auch nicht, warum man da nicht sagen kann, okay, man synchronisiert den Film selber und lässt aber die Lieder, wie sie sind, im englischen Original, weil du kriegst die nicht synchronisiert, die Lieder. Das wird halt einfach zu schwer und es funktioniert halt nicht.
Ja, und auf der anderen Seite genau, ist schon für die Kinder ganz gut, weil da müssen sie nicht so viel lesen und so. Ja,
Ja, das ist ja klar.
das ist dann besser für den Film insgesamt. Genau. Ja, und Hugh
Genau.
Grant als Oompa Loompa, oder?
Ja, eben. Der hat ja seinen großen Auftritt quasi als kleiner Mann. Und es ist halt auch, wie es im letzten Film auch schon war, ich hatte ja Dungeons and Dragons schon mal angesprochen, da ist Hugh Grant ja auch dabei und ist halt auch so ein bisschen over the top, was er da spielt. Also der hat halt in letzter Zeit sehr viel Spaß, so ein bisschen mal andere Charaktere zu spielen. Hier der Oompa Loompa, dann wie gesagt in Dungeons and Dragons und auch in The Gentleman war er ja dabei, wo er halt mal Rollen gespielt hat, die nicht so dieser Rom-Com-Schönling sind, mit denen der ja groß geworden ist.
Ja, hat er nicht auch bei Cloud Atlas, hat er nicht auch irgendwie so einen Menschenfresser dann gespielt oder so?
Ich habe keine
Oder,
Ahnung.
ne? Ja, ich glaube
Also
schon,
Cloud
aber.
Atlas habe ich auch ganz schnell aus dem Gedächtnis gestrichen.
Ah, okay, so mit Tom Tykwer und den Brüdern oder Schwestern,
Ja,
ne? Oder war es die?
die teuerste deutsche Produktion oder sowas, ne? Auf jeden Fall, also das würde ich halt schon so wie gesagt aus dem Gedächtnis streichen, den Film. Aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat Hugh Grant halt echt viel Spaß gemacht und man merkt dem halt auch an, dass der da auch wirklich Lust drauf hat, ne? Also der hat irgendwie so seine großen Sachen gemacht und jetzt macht er halt wirklich nur das, worauf er so ein bisschen Bock hat. Und das tut dem echt ganz gut. Rowan Atkinson spielt auch mit. Der spielt hier einen Pfarrer. Und generell haben sie viel englisches Comedy oder Comedy-Stars reingeholt. Matt Lucas ist noch mit dabei. Den kennt man ja zum Beispiel aus Little Britain. Oder dann auch bei Alice im Wunderland hat er mitgespielt. Also da ist schon viel Qualität mit drin und du merkst, dass die alle viel Spaß daran hatten, den Film gemacht zu haben. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und wie gesagt, für mich ist das der perfekte Weihnachtsfilm letztes Jahr gewesen. So ein richtiger, gute Laune-Film, nachmittags für die ganze Familie.
Okay, wunderbar. Kann ich weitermachen?
Ja.
Ja, Tino, also ich habe mir Cocaine-Bär angeguckt.
Wo wir
Weißt
gerade
du,
bei gute Laune Nachmittagsfilmen waren.
hast du schon. Also drei Worte, Tino, ne? Zieh's dir rein. Also ich war positiv überrascht. Ich habe jetzt gedacht, das ist irgendwie so ein bisschen splattermäßig und so. Aber tatsächlich ist ein sehr, sehr charmanter Film draus geworden und das ist wieder eine Lord Miller Production, ne? Also die auch, was weiß ich, machen hier, ne? Lego Movie, Wolkig mit Aufsicht auf Fleischbällchen, Spider-Man, Into the Spider-Verse und so weiter und so
Ach,
fort.
die haben das gemacht.
Ja, die haben den produziert, genau. Also Regie hat Elizabeth Banks geführt, die kennt man vielleicht aus Pitch Perfect. Tino, wenn du das
Ja.
schon mal gesehen hast. Ich noch nicht,
Und
aber kennt man.
aus Tribute von Panem.
Richtig, diese Interviewerin, ne? Oder
Ja,
was?
genau, die Moderatorin.
Moderatorin, ne? Also nur mal kurz, um das abzureißen, so im echten Leben in den 80er Jahren gab es mal einen Gruppenpolizisten, der hat irgendwie aus Ecuador oder sonst wo Kokain geschmuggelt in die USA. Und das eine Mal hat er sich ein bisschen zu viel von diesem Päckchen an den Körper gebunden, weil wo er nämlich aus dem Flugzeug gesprungen ist, ist da der Fallschirm nicht aufgegangen. Und da hat er einen Bär gefunden. Jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube, wo der, also irgendwo, ich glaube, Georgia oder so. Der hat dort den Spitznamen Pablo Escobar bekommen. Und der hat nämlich so im Wert von 20 Millionen US-Dollar das Kokain gegessen und ist da dran, aber direkt danach, infolge einer Überdosis, hat er einen Herzstillstand gekriegt und ist gestorben. Okay. Aber der Film setzt genau dort an. Also der Bär stirbt eben nicht und ist halt auf der Suche nach mehr, sagen wir mal so. Ne?
Sehr gut.
Und genau, Fun Fact noch, der Film ist komplett in Irland gedreht. Das sieht man ihm nicht an. Das ist total interessant.
Aber was heißt, das sieht man ihm nicht an? Wie sollte der denn aussehen, wenn der in Irland gedreht würde?
Naja, genau. Also ich meine, irische Filme, da denke ich jetzt so an grüne Weiden. Ne? So
An eine Kerrygold-Werbung.
Ein paar Steinmauern, richtig, genau. Ja, okay. Und das sieht schon so aus, wie als wäre das irgendwo in hier so, Virginia oder Florida oder so ein Kram. Wobei du dich da ja eigentlich noch besser auskennst, Tino, ne? Du hattest ja da mal einen Roadtrip letztes Jahr.
Ja, aber nicht dort.
Wir waren in
South Carolina waren wir.
Ja, South Carolina und in Florida, oder nicht?
Genau. No. Aber in Florida sieht es jetzt aber anders aus, als es in The Cocaine Bear so gezeigt wird.
Ja, wie gesagt, irgendwo in den Bären. Ne? Also Schwarzbär, Kokain und viel Spaß. Achso, übrigens ist das Ray Liottas letzte Filmrolle gewesen. Den kennt man ja aus Goodfellas unter anderem. Ja. Oder wir hatten auch mal den Marriage Story, ne, wo er den Anwalt spielt.
Ja.
Genau, das ist sein letzter Film. Der ist ihm auch gewidmet.
Okay. Ich weiß nicht, ob man das als Widmung haben möchte, den Film.
Tino, wie gesagt, gucken dir mal an.
Ist ja richtig, aber ich sag mal, du hast in Goodfellas und so mitgespielt und dann kriegst du als Widmung am Ende Cocaine Bear. Ich weiß nicht, ob das so der Sache ganz gerecht wird, aber es ist ja egal.
Naja, da hätte er früher sterben müssen. Da hätte er direkt nach Goodfellas sterben müssen. Also ich weiß nicht, ob das besser ist.
Okay. Ich würde jetzt weitermachen direkt, wenn das für dich okay ist. Ich habe noch gesehen Speak No Evil. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ist ein nordeuropäischer Film. Jetzt kann ich natürlich wieder nur Fehler machen. Ich würde jetzt mal auf Schweden tippen. Könnte aber Dänemark sein. Ich glaube, Dänisch. Ich sag Dänisch. Ist auch ein Film, der jetzt auch dieses Jahr direkt wieder ein Remake bekommt in den USA. Also die haben den Film quasi 2022 veröffentlicht und 2024 kriegt er noch ein amerikanisches Remake, weil der so gut quasi bewertet wurde und die Amis halt Bock da drauf haben, sag ich mal. Und die sich aber ausländische Filme nicht angucken. Deswegen wird ja alles immer direkt geremaked. Wie es zum Beispiel bei, wie hieß der, Hard Powder war.
Ach ja, genau.
Let the Right One In zum Beispiel.
Ja. Genau, Let Me In. Der schwedische Film, ja. Das ist aber auch eigentlich Frechheit. Also eigentlich müssten die Amerikaner eigentlich den schwedischen Originalfilm gucken. Der ist viel besser.
Ja, es gibt ja auch viele Filmfans, die dann sagen, sie möchten das auch lieber das Original gucken.
Ja, ich denke mal.
Oder Ein Mann namens Otto ist ja auch gemacht worden. Das ist ja ein Mann namens Ove.
Richtig.
Also da gibt es schon viele Sachen, die dann einfach direkt für den amerikanischen Markt neu gemacht werden. Und hier ist es zum Beispiel so, Speak No Evil. Vielleicht kurz zur Geschichte. Das ist ein Pärchen mit Kind, was in den Urlaub fährt nach Italien. Und das ist nicht so ein klassischer Hotelurlaub, sondern das ist so eine große Villa, die verschiedene Zimmer hat. Und da sind aber auch verschiedene Familien. Und dort freunden die sich eben mit einer Familie an. Mit der verbringen sie so den Urlaub so ein bisschen. Und werden ganz gute Freunde. Sie kommen selber aus Dänemark. Die Familie, die sie kennengelernt, die kommt aus Holland, ja, die kommen aus den Niederlanden und die schwärmen so ein bisschen von ihrer Gegend aus, wohnen im Wald, so ein bisschen ländlich und so weit ab von der Zivilisation und die erste Familie kommt eben, wie gesagt, aus Dänemark, wohnen in einer Großstadt und haben so ein bisschen so das Betonmeer vor sich eben so ein bisschen satt und bleiben halt befreundet und kriegen dann irgendwann eine Einladung, hier kommt doch mal zu uns nach Holland. Wir laden euch ein, da könnt ihr mal eine Woche Urlaub bei uns verbringen. Und die Kinder verstehen sich ja auch, das ist ja dann auch super für euch. Die fahren dahin. Irgendwie ist es von Anfang an nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Also das ist nicht mehr diese Harmonie, die sie im Urlaub hatten. Das ist alles so ein bisschen, ja, distanzierter. Die Familie wirkt ein bisschen ruppiger, also nicht mehr so komplett freundlich. Und die sind nun das ganze Wochenende aber bei denen und versuchen so nach und nach immer mal so ein bisschen, naja, vielleicht reisen wir schon mal früher ab. Wir müssten ja auch mal wieder heim oder wir möchten jetzt abreisen. Irgendwie die Frau. Dem Kind gefällt die Umgebung nicht so und wir möchten wieder fahren. Und werden aber immer so ein bisschen bequatscht und denen so ein schlechtes Gefühl gegeben wird. Also es wird immer gesagt, ah, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben und ihr haut schon wieder ab oder haben wir denn was falsch gemacht oder. Und du merkst halt, die haben halt also wirklich so ein permanentes Unwohlsein dort. Also die sind nicht gerne da, aber ich sag mal, aus so einer falschen Verlegenheit oder aus so einer falschen Höflichkeit bleiben sie halt immer da, egal was passiert. Und es wird halt immer schlimmer. Also es gibt halt immer mehr Situationen, wo du halt merkst, also ich wäre jetzt schon lange abgehauen oder ich hätte da jetzt so gar keinen Bock drauf. Das ist alles jetzt nichts hart Schlimmes, aber so immer so kleine rote Flaggen, die geschwenkt werden, wo du denkst, irgendwas stimmt da nicht oder irgendwas haut da nicht hin. So wie es ganz typisch ist bei Horrorfilmen.
So wie
Und
sich
das jetzt
eigentlich
aber,
jeder unserer Hörer fühlt.
ja, genau,
Nach
wie
und nach.
jede Minute der knappen Stunde Gemütlichkeit ist, wo man sich denkt, na, vielleicht sollte ich jetzt auch nicht mehr weiterhören. Genau, und da ist es eben so, dass die das halt immer so mehr mitbekommen und du entdeckst immer mehr Sachen über die Familie und denkst dir, ja, irgendwas stimmt da nicht. Und das nimmt halt immer mehr Fahrt auf und du möchtest denen einfach die ganze Zeit nur zurufen, jetzt haut doch endlich ab. Was soll denn das? Warum seid ihr denn überhaupt noch da? Und es wird halt immer schlimmer. Und ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie den Hintergrund spoilern oder nicht das Ende so verraten. Aber jemand oder wenn unsere Zuhörer extrem Lust darauf haben, so einen richtig schönen, also so einen psychologischen Horrorfilm, also keiner, wo du dich jetzt erschrickst oder sowas, sondern es ist so ein permanentes Unwohlsein. Du kriegst eine ganze Zeit eine schlechte Laune, möchte ich jetzt nicht sagen, aber du kriegst so eine schlechte Atmosphäre transportiert.
Unbehagen,
Ein
Unbehagen,
Unbehagen,
Tim.
genau. Unbehagen ist das richtige Wort. Und das wird halt, wie gesagt, immer schlimmer, so lange, bis dann irgendwann mal der Schlag in die Magengrube kommt. Und das ist auch noch nicht das Ende. Und wer auf
Okay.
sowas halt richtig Lust hat und solche Horrorfilme mag, wie es jetzt zum Beispiel ja Midsommar war ja auch ähnlich, der ist hier auf jeden Fall komplett richtig. Und ich glaube, der Film ist sogar schon auf Paramount Plus verfügbar.
Okay, hört sich super spannend an. Also ich hätte auch mal Lust, den zu gucken, merke ich mir auf jeden Fall.
Aber wie
Da
gesagt,
habe
guck
ich
dir
mir
lieber das
notiert.
Original an, also das europäische Original, bevor jetzt
Ja.
dann dieses Jahr das Remake rauskommt.
Ja, und ich habe geschaut, genau, ist dänischer Film.
Okay, sehr gut.
Okay. Ja, ich habe noch was von einem unserer Lieblingsregisseure, Tino, von Park Chan-wook. Hatten wir auch
Okay.
schon mal, ne, in der Sendung mit
Ja.
Die Taschendiebin. Oder der hat ja auch zum Beispiel Oldboy gemacht, ja, ganz klassischer ja, Kultfilm. Oder Sympathy for Mr. Vengeance. Und
So
der
ist
hat einen
es.
neuen Film gemacht, der heißt Decision to Leave. Und im Deutschen ist er übersetzt mit Frau im Nebel.
Ich bin der Meinung, wir haben den schon mal angesprochen.
Ja, okay. Ach, hast du
Weil
den vielleicht schon geschaut?
ich habe den
Ja.
schon gesehen, ja.
Ah, okay, genau, ne? Okay, dann
Aber
nur
erzähl
ganz.
ruhig, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich den auch so angesprochen habe, weil für
Ja.
mich war der nicht so interessant. Deswegen kann es
Ja,
sein, dass ich den geguckt habe, aber habe den hier nicht angesprochen. Deswegen erzähl du
richtig,
ruhig.
genau, ne? Das ist so ein Mystery-Film über einen Polizisten, können wir ja ganz schnell machen, ne? Der sich bei Ermittlungen in die Hauptverdächtige verliebt. Ne? Und für mich ist das so ein bisschen wie Triangle of Sadness von dem. Ah, Mensch, auf jeden Fall hat er eine Goldene Palme gekriegt bei den Cannes-Filmfestspielen Triangle of Sadness. Und auch
Ja.
dieser Film hier, Decision to Leave, hat die beste Regie gekriegt für Park Chan-wook. Bei dem Film. Also ist so ähnlich, ist so ein bisschen ein ruhiger Krimi, so ein bisschen erzählt, aber da geht es eben so ein bisschen um diese ja, unterschwelligen Sachen, die sich da so ineinander fügen. Also ich finde, wie gesagt, also man muss es auf jeden Fall mögen, aber es ist schon sehr, sehr gut, wie eigentlich alles von dem Regisseur, ne,
Ja.
mit seiner individuellen Handschrift. Genau, nee, da können wir ruhig weitermachen, ne?
Nee, ich wollte dazu noch sagen, also ich muss sagen, dass ich den halt, ich fand den zu langatmig.
Ja, das
Also ich
oder
fand den
ja.
zu ruhig, ohne dass der mich halt permanent abgeholt hat irgendwie.
Ja, wie
Also du,
Burning eigentlich,
es
ne? Wir hatten
ist,
doch auch schon mal über Burning, da haben
ja,
wir auch schon mal
genau.
gesprochen, ne? Da gibt's
Das
so einen
ist,
Knall, aber
es ist zu anstrengend,
vorher.
den zu gucken. Also ich habe da nicht permanent Spaß dran.
Man muss vor allem auch irgendwie da so ein bisschen sich konzentrieren, weil manches ist gar nicht aufgeklärt. Das klärt sich dann erst ein paar Minuten später auf.
Ja, aber das ist zum Beispiel bei asiatischen Filmen ja ganz oft so. Also du hast nicht diesen Fingerzeig auf irgendwas, das ist jetzt das, was wichtig ist, sondern du kriegst halt vieles im Film einfach nur beiläufig erwähnt, was aber irgendwann später halt relevant wird.
Ja, also
Also
nicht
so
so leicht zugänglich, ne?
ein
Genau, eher.
sogenanntes Show, don't tell. Also du kriegst was gezeigt, kriegst aber nicht nochmal das Auge drauf gedrückt, dass das jetzt extrem wichtig ist. Weil
So wie
sonst
unsere
ist es ja zum
Arbeit auch.
Beispiel, weil sonst ist ja zum Beispiel so, dass es halt in amerikanischen Filmen oft so ist, die Figur macht irgendwas und erzählt nebenbei aber, ach ja, ich mache dies jetzt übrigens, weil XY und sowas passiert ist und deswegen ist das jetzt für mich relevant. Also
Ja.
die Figur erzählt das halt selber nochmal, damit es auch der letzte Zuschauer noch irgendwie bemerkt hat. Das machen asiatische Filme nicht so. Die sind halt deutlich
Genau.
subtiler in vielen Sachen.
Ja, total.
Wenn du aber gerade bei einem asiatischen Film warst, würde ich auch direkt mit einem weitermachen. Ich habe The Wailing gesehen, wenn der dir vielleicht was sagt, ist von Na Hong Yin. Der hat, glaube ich, auch noch nichts Größeres vorher gemacht, außer vielleicht Chaser von 2008, wenn der dir bekannt ist. Aber ansonsten hat er nicht so viele Filme gemacht. The Wailing ist ein, ja, beginnt als Krimi-Film. Also der hat viele, viele Gemeinsamkeiten mit dem, was vielleicht für uns ein Tatort wäre. Also am Anfang hast du einen Polizisten, der zu einem Mord gerufen wird. Auch schon am Frühstückstisch ist es schon das Erste, was er so hört. Also er ist mit seiner Familie Frühstück. Ich muss los, ich muss hier zu einem Mordfall, muss mir das angucken. Und du fährst mit dem quasi dorthin. Das ist alles noch entspannt und ruhig. Aber wo du halt dort ankommst, sieht der halt im strömenden Regen schon irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Also du hast halt den Mord, der passiert ist, der schon mal extrem brutal gezeigt wird. Und hast eben den mutmaßlichen Täter noch daneben sitzen. Also er sitzt quasi in einem total abgefuckten Zustand halt daneben, also körperlich total runtergekommen, die Augen verdreht, also du siehst auch nur das Weiße, aber lebt eben noch. Und total, als ob der halt irgendwie eine Psychose oder sowas hat. Also komplett halt in einem Wahn eben diesen Mord eben durchgeführt. Und die versuchen nun rauszufinden, was das ist oder wo das herkommt und was da quasi so dahinter steckt. Und in diesem Ort, wo das passiert ist, kommt es halt nach und nach immer weiter zu solchen Morden. Von Leuten, die quasi einen Schalter im Kopf umlegen und dann drehen die halt komplett durch. Hat so ein bisschen was Zombie-mäßiges, wie die dann eben durchdrehen. Und vielleicht ist es auch eine Besessenheit. Und das kommt eben erst so nach und nach raus. Also du gehst halt quasi mit dem Polizisten mit und deckst nach und nach den Fall auf. Und was halt eben als Krimi-Film begonnen hat und eben diesen Zombie-Teil mit dazu kriegt, wird halt immer mehr zu einem Thriller und einem Horrorfilm. Weil du halt merkst, okay, jetzt ist da irgendwas, was irgendeine Macht dahinter, die diese quasi Dorfbewohner lenkt. Oder was steckt denn jetzt dahinter? Oder wer ist denn jetzt quasi der Antagonist in dem Fall? Und wie es halt bei asiatischen Filmen öfters so ist, ist das alles nicht so, wie es vielleicht am Anfang scheint. Also du denkst nach einer halben Stunde, okay, jetzt weiß ich, was dahinter steckt. Nach einer Stunde denkst du aber, ah, nee, das ist ja ganz anders. Nach 90 Minuten, na, vielleicht war mein erster Gedanke am Anfang wieder doch richtig. Und so geht es halt immer weiter, ne? Also du weißt halt bis zum Ende nicht, was ist jetzt wirklich passiert, wem kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen und wer ist jetzt eigentlich der Urheber an der ganzen Sache. Und so bleibst du da 2,5 Stunden komplett dran. Also die 2,5 Stunden werden gar nicht langweilig. Du bist immer damit beschäftigt, irgendwie selber mitzurätseln. Was ist jetzt die Sache? Was steckt jetzt da dahinter? Warum passiert jetzt das? Ah, da ist ja vor einer Stunde irgendwas passiert. Das könnte ich jetzt aber wiederum so interpretieren. Und jetzt ist vielleicht der eben vermeintlich geholfen hat, aber doch gar nicht der geholfen hat. Und so zieht sich der Film, wie gesagt, 2,5 Stunden dahin, ohne dass der auch nur einmal langweilig wird. Und das ist auf jeden Fall eine absolute Sehempfehlung. Und ich kannte den vorher fast gar nicht. Also ich habe das ab und zu immer mal gelesen, dass oh, The Wailing soll halt so ein guter Krimi sein. Aber ich habe halt nicht gedacht, dass es so ein krasser Horror-Krimi ist. Und den würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken.
Der steht jetzt bei mir direkt ganz oben auf der Liste.
Sehr schön.
Aber Tino, du weißt, wie das ist. Ihr könnt euch, Tino und mich, könnt ihr euch so vorstellen, wie in einem Lazarett. Ja, da liegen, gute Filme, da liegen schlechte Filme überall auf den Betten. Ne? Und Tino und ich, wir laufen durch. Vielleicht muss man bei dem Film, ne, da machen wir schon mal, da ziehen wir die Decke ganz über den Film drüber. Oder hier, da die Operation, die lohnt sich nicht mehr. Ne? Und genau die wollen wir ja auch ansprechen. Ne? Und für mich in letzter Zeit, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat zu gucken, war Shazam 2. Nur mal so als Hintergrund, Shazam, ne, ist ja so ein DC-Superheld. Das ist eigentlich ein Junge, der wird auserwählt, Superkräfte zu kriegen und kann sich dann eben verwandeln in einen Superheld und der ist dann erwachsen. Und der Witz an der ganzen Sache ist, eben im ersten Teil gewesen, dass es so halt ein erwachsener Mann ist, der halt wirklich ganz, ganz kindlich alles macht. So. Und eben aber auch Bösewichter besiegt. Das war noch ganz charmant. Aber im zweiten Teil ist leider so, da wird wieder alles wieder komplett over the top, alles viel zu viel. Jetzt ist irgendwie alle in seiner Adoptivfamilie haben auf einmal alle Superkräfte. Und auch die Leute, die werden ja auch älter, ne, diese Kinder. Die sind ja dann so ein bisschen so pubertär fast auch. Aber alle die sich auch in Helden verwandeln, da haben dann am Ende die Helden, die haben ganz anderer Charakter als die Kinder, die sich verwandeln. Das ist irgendwie alles ein bisschen schade und der Charme ist auch verloren gegangen und am Ende auch, also die Effekte sind auch richtig schlecht und am Ende, da habe ich wirklich gedacht, ich sehe so ein wie aus einem Videospiel, ne? Da kommt so eine Borg oder so, das sieht aus wie bei, was weiß ich, ne? Bei einem PlayStation-Spiel.
So. Okay.
Und ich glaube auch, das ist am Ende auch ein bisschen mit Handykameras gefilmt worden, so ganz ehrlich. Meinst ich weiß du? Nicht, liebe Hörer oder lieber Tino, wenn du was anderes sagst, wenn du dir mal anschaust, aber das ist halt wie, wir hatten es letztes Mal auch schon, ne, diese Superheldenfilme, die werden irgendwie so immer schlechter, halbherziger gemacht. Wobei, genau, man muss eben auch jetzt schauen, wegen James Gunn vielleicht. Dreht der das um, ne, mit seinem Superman-Remake?
Ja, genau, na, wir hatten das Thema ja letztes Mal angesprochen, dass das DCEU, also das DC Extended Universe, das was da in den letzten Jahren eben so aufgebaut wurde rund um Aquaman und sowas, dass das ja tatsächlich jetzt beendet wurde, offiziell. Also Aquaman 2 war der letzte Teil davon. Also sie möchten nichts mehr machen, was da irgendwie so zusammenhängt ist. Was jetzt Justice League und alles, was dazugehört hat, zum Beispiel betrifft. Und wollen ja jetzt einen Neustart beginnen, wie du es eben jetzt auch gesagt hast. Und genau. Ob die damit jetzt dann wirklich vielleicht auch mal wieder die Kurve kriegen, weil es sind ja viele gute Superheldenfilme in Anführungsstrichen auch rausgekommen. Also ich sag mal, das, was die Einzel-Batman-Filme sind, das funktioniert ja. Der Joker funktioniert. Du kriegst mit Sicherheit auch gute Superman-Filme hin, die halt ein bisschen ernsthafter sind. Aber wenn du halt wirklich einfach nur noch nur Geld auf so eine Effektballerei schmeißt, wie es halt zum Beispiel Shazam war, da wirst du keinen Erfolg mehr mit haben, glaube ich. Und ich glaube, den Weg muss Marvel ja dann auch wieder gehen.
Ja.
Ja. Weil die Geschichten alle sind ja da, die geben das ja alles her, da wirklich gute Filme draus zu machen. Hat man ja auch zum Beispiel bei Logan gesehen. Das ist ja auch wieder ein Marvel-Film gewesen, der aber an sich ernsthafter war, also der halt auch wirklich eine gewisse Geschichte auch transportiert hat. Aber der halt dann auch ein FSK 18 Rating kriegt, ne? Weil der halt einfach brutal ist und weil der halt auch dann aber ernsthafter ist. Und sowas ist dann eben schwierig wahrscheinlich zu vermarkten, weil das vielleicht nicht die Unsummen an Geld einspielt. Und das vielleicht auch nicht das ist, was Disney möchte.
Ja,
aber vielleicht kommt
aber
jetzt
auch, ja, das ist aber auch ganz schwieriges Spannungsfeld, weil zum Beispiel Thema jetzt keine ernste Handlung ist ja sehr erfolgreich bei Marvel, zum Beispiel Deadpool, ne? Oder eben bei DC The Suicide Squad, also das Remake meine ich, ne, von James Gunn. Das ist schon sehr erfolgreich auch und eben auch nicht nur für Kinder gemacht, aber klar. Ja,
das sind ja keine Milliardenfilme.
Ne? Nee, ja, aber
das sind also erfolgreich heißt ja bei denen, der Film muss eine Milliarde einspielen.
Ja.
Oder mehr. Weil wenn du jetzt einen Deadpool produzierst für 200 Millionen, lass den mit Marketing dann 400 Millionen kosten und du spielst mit dem nur 600 Millionen ein, also in Anführungsstrichen nur 600 Millionen, dann überlegen die sich halt zweimal, ob sie da noch mal einen machen.
Ja. Nee, ich meine nur wegen dieser ernsthaften Handlung. Also ist auch gut, wenn es Charme ist, ne? Zum Beispiel Charme, ein bisschen Witz, ne? Kann auch erfolgversprechend sein.
Ja, so ein Guardians 3 zum Beispiel.
Ja, genau. Ne? Ja. Aber wir wollen nicht abschweifen, Tino, nee. Du hast auch noch einen gesehen, ne? Oder?
Zwei hätte ich noch. Da darfst du dir aber aussuchen, welchen ich erzähle. Also ich habe einmal die okay, dann würde ich vielleicht anfangen mit der deutschen Einreichung für die diesjährigen Auslands-Oscars. Im Deutschen das Lehrerzimmer. Und eingereicht heißt der, glaube ich, The Teacher's Lounge. Wie gesagt, ist ein deutscher Film, der 2023 rausgekommen ist, wird jetzt eingereicht für den deutschen Beitrag für die Oscars. Ist von, jetzt muss ich nachgucken, den Regisseur kannte ich nämlich nicht, Ilker Kaczak oder Chatak. Hat Filme gemacht vorher, Blurred Lines, Sadakat und I Was, I Am, I Will Be. Es gilt das versprochene Wort im Deutschen. Sagen mir alle nichts. Und hat jetzt eben das Lehrerzimmer gemacht. Da geht es darum, dass eine junge Lehrerin gerade vom Studium kommt, ist an einer Grundschule. Nee, ist keine Grundschule, müsste eine weiterführende Schule sein. Hatte aber eine relativ junge Klasse. Und es beginnt damit, dass einer der Schüler quasi dem Diebstahl bezichtigt wird. Und schon ein bisschen merkwürdige Methoden von der Schulleitung da angewandt werden, weil die eine Null-Toleranz-Politik fahren, wie sie immer wieder sagen. Und dem Jungen wird das halt erstmal vorgeworfen und dann wird er halt so ein bisschen vor der Klasse da bloßgestellt. Und du merkst schon, ja, der hat das aber gar nicht gemacht. Also das hat halt einfach nicht gestimmt. Und dem Jungen hängt dann aber erstmal der Ruf nach, ne? Also es ist aber dann erstmal wird das im Kleinen, in den ersten 10 Minuten quasi so erzählt, mit diesem Grundstock, was dann aber auf den kompletten Film transportiert werden soll, weil der Lehrerin wird im Lehrerzimmer dann selber Geld aus dem Portemonnaie genommen und sie will sich halt dagegen wehren, indem sie ihren Laptop darauf auf ihre Jacke richtet und quasi so ein bisschen so ein Honeypot einrichtet, also so ein Honigtopf, in dem da eben ein bisschen Geld da ist und sie halt jetzt quasi filmen möchte, wie das Geld wegkommt. Und sie merkt dann, okay, das Geld ist weg. Ich gucke mal auf meine Aufnahme, wer das war. Sie sieht dann auch relativ eindeutig anhand der Kleidung, die getragen wird, aber eben nicht am Gesicht, also nur in der Kleidung, wer es dann gewesen zu sein scheint. Und spricht diese Person eben drauf an. Die Person streitet es ab. Sie geht zur Direktorin und die Direktorin, für die ist das halt alles direkt klar. Die ganze Sache wird eskaliert. Die Person wird dann halt quasi der Schule verwiesen und im Nachhinein weiß man halt nicht so ganz, ist das jetzt wirklich gewesen, hat vielleicht eine andere Person die Kleidung angehabt, das wird nicht so wirklich deutlich gezeigt und die andere Person, die jetzt der Schule verwiesen wurde, spricht natürlich mit dem Anwalt und sagt dann, naja, die durfte ja eigentlich gar nicht filmen. Also wieso darf die einfach quasi das Lehrerzimmer filmen? Andere wurden ja gar nicht gefragt und das ist ja quasi ein Eingriff in die Privatsphäre. Und der Film beginnt halt quasi so, kommt da ins Rollen, wie so eine Art Lawine und es wird halt immer schlimmer. Das heißt, die Schüler kriegen irgendwann mit, wegen dieser Lehrerin ist jetzt die andere Person nicht mehr an der Schule. Die andere Person hat auch noch ein Kind in der Schule, was halt auch dementsprechend dann gemobbt wird, weil, naja, es deine Mutter klaut ja und sowas. Das heißt, es wird wieder für das Kind extrem schlimm. Irgendwann solidarisieren sich aber andere Kinder in der Klasse mit dem anderen Kind und die Lehrerin wird verurteilt, warum sie denn da filmt. Es gibt einen riesen Stress beim Elternabend, dass halt die Privatsphäre da überhaupt nicht geschützt worden wäre oder wegen einer angeblichen Verleumdung würde da Rufmord passieren und sowas. Und das ist halt aus dieser Kleinigkeit, die passiert, gibt es ein riesiges Durcheinander und es wird quasi für jede Person einfach zur Hölle in dem Film. Und so bauscht sich das eben alles aus, bis es dann halt in einer Situation endet, Die muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, also jetzt nicht sonderlich zufriedenstellend ist. Also im Endeffekt bekommst du halt eventuell mitgeteilt, wer es war. Eventuell bekommst du halt nicht mitgeteilt, was passiert ist. Du bekommst keine Hintergründe, sondern das, was das Ziel ist am Ende vom Film, ist halt einfach zu zeigen, wie solche kleinen Probleme sich extrem aufbauschen können oder was die was sie für ein Eigenleben bekommen. Und darum geht es halt in dem Film.
Und meinst du, er
Und
kriegt einen Oscar,
nee,
so wie im
überhaupt
Westen nichts
nicht.
Neues?
Nee.
Ja.
Nee, tatsächlich nicht, weil ich glaube, die Konkurrenz ist da deutlich stärker. Und das wäre dann auch mein nächster Film gewesen. Also die, soweit ich weiß, direkte Konkurrenz in dem Rennen um den Auslands-Oscar. Ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal von Ilka Chatak gehört oder generell vom Lehrerzimmer schon mal gehört?
Nee, gar nicht, nee, nee.
Okay, hättest du noch einen anderen Film oder soll ich einfach direkt mit dem nächsten weitermachen?
Nee, nimm den ruhig, genau. Na
Okay.
klar.
Wie gesagt, das war jetzt die deutsche Einsendung für den Auslands-Oscar und der nächste wäre ich würde meinen, französische Einsendung für den Auslands-Oscar. Der Film hat auch schon die Goldene Palme gewonnen in Cannes. Und zwar ist das Anatomie eines Falls.
Ah, das ist ja
Da
auch mit
hast
einer deutschen
du,
Schauspielerin, ne?
ja genau, ist in der die Hauptdarstellerin ist Sandra Hüller. Habe ich auch erst von der Verleihfirma erfahren. Die kommt aus Suhl, ist in Friedrichroda aufgewachsen.
Ach, na nun.
Ja. Und hat jetzt eben, wie gesagt, beste Chance darauf, tatsächlich einen Oscar zu bekommen, weil sie auch wohl höchstwahrscheinlich mit in die Kategorie beste Hauptdarstellerin mit reinrutscht dadurch.
Okay.
Entweder durch Anatomie eines Falls oder durch den zweiten Film, der auch noch gute Chancen hat, und zwar Zone of Interest. Das könnte die britische Einsendung werden für den Auslands-Oscar. Aber auf jeden Fall hat sie wohl relativ gute Chancen, da vorne dabei zu sein. Ob sie ihn kriegt im Endeffekt ist, weiß man nicht, aber sie kann wohl mit einer Nominierung rechnen, was man so in den letzten Wochen und Monaten gehört hat.
Tino,
Ja.
weil es gerade so gut passt, wir haben ja nachher als Hauptthema sozusagen Zack Snyder, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in Man of Steel, da spielt ja auch eine deutsche Schauspielerin mit, und zwar Antje Traue. Ne? Sagt dir das was?
Nee,
Das
gar
ist
nicht.
die eine Generälin von dem General Zod, die halt sagt, so zum Beispiel, A good death is its own reward. Und die kommt aus Mittweida hier in
Ach
Sachsen.
ja, ach Mensch.
Ja, und die ist sogar danach, macht die auch noch Theaterstücke hier so in Mittweida in der Region. Also das ist,
Okay.
genau, also weil es gerade nur so passt.
Ja.
Ne? Ja. Nee, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nö, alles gut. Und wie gesagt, Anatomie eines Falls ist allein schon durch die Goldene Palme eigentlich schon so ein bisschen ja, Kinokreisen oder Filmkreisen so ein bisschen so ein kleiner Geheimtipp geworden im letzten Jahr. Und ist im Dezember, soweit ich weiß, vielleicht auch schon im November offiziell in den deutschen Kinos gestartet. Aber wie es in unserer Gegend hier so ist, gab es halt quasi keine vernünftige Kinovorführung. Beziehungsweise es gab immer so vereinzelte irgendwelche Arthouse-Vorstellungen, die halt dann, keine Ahnung, nachmittags 15 Uhr sind oder sowas an einem Dienstag. Und da ist es halt einfach schwer, da reinzukommen. Und da habe ich mal mit dem Verleih geschrieben von denen, also Plion Pictures. Und da haben wir tatsächlich mal einen Pressescreener bekommen, weil die gesagt haben, okay, der Film läuft halt einfach bei euch in der Gegend nicht. Ihr möchtet den auch mal im Podcast besprechen. Dann könnt ihr euch den eben einmal daheim angucken. Vielleicht für die, die sich das halt nicht so vorstellen können, also so ein Pressescreener ist so, man bekommt halt einen einmaligen Zugang für den Webserver von der Verleihfirma. Die haben den dort liegen, das sieht ein bisschen aus wie ein YouTube-Player zum Beispiel. Man bekommt ein Zugangskennwort, also ein Passwort, was dann halt ein- oder zweimal benutzt werden kann. Und im Endeffekt ist das dann wie eine Art YouTube-Aufruf bei denen halt auf dem Server direkt. Man bekommt das eben angezeigt, kann das dann normal drüber gucken. Die Bildqualität ist halt mit Absicht ein Stückchen runtergesetzt, dass du jetzt nicht in Versuchung kommst, irgendwie den irgendwie abzugreifen oder sowas. Und zusätzlich dazu gibt es halt immer noch mal ein Wasserzeichen, was halt permanent eingeblendet wird. Also steht meistens dann der Name von dem, der den halt abgerufen hat, steht halt unten so klein in der Ecke. Und das ist jetzt natürlich nicht das absolute Kinoerlebnis, aber es ist eben die Möglichkeit, so einen Film zu gucken, wenn es den halt zum Beispiel jetzt im Kino bei uns nicht gibt. Das funktioniert, ich sag mal, in unserem Fall bei sowas wie Anatomie eines Falles. Ich sag mal, für die großen Blockbuster kriegt man natürlich keinen Screener, aber die laufen halt auch bei uns in der Gegend überall im Kino. Also ist das dann auch kein Problem, die halt zum normalen Start zu sehen. Aber Anatomie eines Falles wollte ich halt ganz gerne noch sehen, bevor es dann ins Oscar-Rennen geht. Und vorher wird der wohl auch nicht mehr auf Blu-ray oder DVD rauskommen. Deswegen war das jetzt die einzige Möglichkeit. Bei Anatomie eines Falles geht es darum, der Film beginnt eben mit Sandra Hüller und ihrem Mann. Die wohnen in so einem kleinen Chalet in der Nähe von Grenoble. Das müsste Frankreich sein, also Nähe französische Alpen. Mit ihrem Sohn. Der Sohn hatte einen Unfall. Das bekommt man eben auch relativ schnell erzählt. Und der ist blind oder nahezu blind. Also er kann halt quasi fast nichts mehr sehen. Und der Junge geht halt mit dem Hund Gassi in den Wald. Und man merkt, okay, der kommt zurück und irgendwas ist jetzt anders. Also die Mutter hat ein bisschen Streit mit dem Vater. Und der Junge kommt zurück und findet die Leiche vom Vater, der eben aus dem Haus, also vorm Haus liegt, ist quasi aus dem Fenster oben gefallen. Mhm. Und so beginnt, bitte?
Tino verunfallt? Das klärt der Film auf.
Darum geht's ja in dem Film. und das ist halt der Punkt, der quasi den Film so ins Rollen bringt. Die Frau ruft natürlich die Polizei und die Notarzt, die kommen alle und es wird alles untersucht. Das zieht sich ewig hin. Der Film macht dann auch so einen Sprung in einem Jahr. Und irgendwann bekommst du eben mit, okay, die Frau ist natürlich jetzt Hauptverdächtige, ne? Also die hat einen Streit und der Mann stirbt. So, und jetzt ist die große Frage, ist das ein Unfall oder ist das kein Unfall? Und wie es halt der Name schon hergibt, Anatomie eines Falls, wird halt quasi der Fall in dem Fall seziert. Also die gehen halt absolut ins Detail von dieser Ehe ein. Diese Fassade, die nach außen gezeigt wird, also diese glückliche Familie, die da halt hingezogen ist, sie ist halt bekannte Schriftstellerin. Die bröckelt halt immer mehr. Also im Laufe des Gerichtsprozesses, den du halt angezeigt bekommst, kommst du halt immer mehr in diese Familie rein. Du siehst halt, was war sein Grundproblem in der Ehe, was war ihr Grundproblem in der Ehe, wie haben die sich beide in der Ehe verhalten? War die Ehe wirklich so glücklich? War es nicht? Es geht stark dann in Richtung Rollenbilder. Also ihr wird immer vorgeworfen, dass sie halt eine schlechte Ehefrau gewesen ist, weil sie halt die erfolgreichere ist in der Familie. Er hat irgendwie mit seinen Schriftstücken nicht so viel Erfolg gehabt, ist dann halt Lehrer geworden, weil die irgendwie Geld verdienen mussten. Er ist aber auch daheim gewesen und hat das Haus quasi umgebaut. Sie war immer unterwegs, weil sie halt als Schriftstellerin erfolgreich ist. Sie hat irgendwie Schriftstücke von ihm übernommen und ist mit denen berühmt geworden. Das wird ihr immer wieder vorgeworfen. Sie hätte quasi sich an ihm bereichert und sowas. Und so kriegst du halt immer mehr, also so kleine Teile gezeigt, die die dafür wichtig sind, dass du halt immer wieder irgendwie auch so ein Stück, ja, so puzzelst. Na okay, ist das vielleicht doch ein Grund, warum sie ihn vielleicht umgebracht haben könnte? Oder hat er vielleicht sich einfach selber umgebracht? Oder war es am Ende doch ein Unfall? Und die Puzzlestücke setzen sich halt immer wieder zusammen. Wo du aber immer wieder selber reflektierst, okay, wie hätte ich denn jetzt das Ganze interpretiert? Und wie sehe ich das denn? Ist das jetzt schlimm, was sie gemacht hat? Ist das nicht schlimm, was sie gemacht hat? Ist das halt ihre Sache, die sie da macht? Warum wird ihr das jetzt wieder so vorgeworfen? Und so wird halt einfach dieser Gerichtsprozess einfach nur als Umbau oder als Gesamtbild genommen, um halt viel tiefer in diese Menschen halt reinzugehen um halt zu zeigen, was da jetzt eigentlich quasi mit der, also die Gesellschaft quasi auf sie projiziert. Und
lohnt sich, gerechtfertigt?
Absolut, also auf jeden Fall ist der richtig stark. Ich habe den auch, dadurch, dass es der Screener war, in, also teils Französisch, teils Englisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Also wir bekommen dann ja auch die Originalversion immer quasi für uns zur Verfügung gestellt, was diese ganze Sache halt auch nochmal ein bisschen verdeutlicht. Also Sandra Hüller spielt auch eine Deutsche, die damals nach London gegangen ist und ihren Mann dort eben kennengelernt hat und dann aber ihm zuliebe quasi in seine französische Heimat gezogen ist. Und sie kann halt nicht so gut Französisch, sie möchte lieber Englisch sprechen und so wechselt sie halt auch immer hin und her, was eben diese beiden Sprachen, wo du halt auch merkst, okay, das ist halt bewusst eingesetzt von der Regisseurin, dass die halt sagt, okay, die wird halt nochmal also so dargestellt, als ob die halt wirklich da fremd ist in der Gegend, ne? Also dass sie halt so niemanden hat, weil sie ja quasi in der Heimat von ihrem Mann wohnt und selbst da noch sehr, sehr abschüssig. Also, dass sie halt immer als Fremde ist, sie ist halt immer die, die halt dargestellt wird, irgendwie, sie ist das Böse oder sie verhält sich nicht so, wie sie das als Ehefrau vielleicht machen sollte oder sowas. Und so hast du halt viele kleine Sachen, die da immer wieder drauf hindeuten, wie ja eben auf diese Grundproblematik, ne, dieses Verhalten in der Ehe. Und so ist für den Zuschauer, würde wahrscheinlich nicht sagen, dass du das beim ersten Mal gucken alles so im Detail immer siehst, aber so wenn du es vielleicht noch ein zweites Mal schaust oder sowas, dann kriegst du nach und nach immer mehr mit, was du da rein interpretieren kannst oder wie du es halt auseinandernehmen kannst. Also es ist jetzt kein Film, der halt für die reine Unterhaltung gemacht ist, sondern du guckst dir den an und denkst so, okay, ja, ich weiß, was die mir damit sagen möchten. Du denkst noch mal drüber nach und beim zweiten Mal guckst du halt immer mehr auf die Details, was dir jetzt viel mehr darauf hinzeigt, zum Beispiel wie eben der Gebrauch von der Sprache zum Beispiel. Da kommt dann die Farbgebung noch dazu, das Verhalten von den einzelnen Personen untereinander und sowas. Das ist schon, also rein filmtechnisch und wie es handwerklich gemacht ist, ist halt richtig, richtig stark, weil es halt eben auch nicht so aufdringlich ist, also sehr subtil gemacht. Und das, was vielleicht Marriage Story war, vor ein paar Jahren, den haben wir ja besprochen gehabt, ist das halt wirklich so die europäische Arthouse-Version davon. Also die ist halt nicht so simpel, nicht so, ich sag mal, nicht so on point, wie es die amerikanische Version ist, aber halt viel subtiler, aber dafür auch eindringlicher. Und für meine Einschätzung auch besser gespielt, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden.
Mhm. Ja, gut, witzig, weil du sagst, besser gespielt. Spielt da nicht dieser Mensch, wer spielt da mit hier, der Kylo Ren auch gespielt
hat? Ja, genau, der.
Ja, den habe ich, gestern habe ich den gesehen in 65.
Oh, grandios.
Ja, also genau. Naja, ebenso typisch. Ja, gut. Okay, aber also dein Kandidat für die Oscar-Verleihung.
Für fremdsprachigen Film kann sein. Fremdsprachige Film. Also, wie gesagt, ich habe Zone of Interest noch nicht gesehen. Da spielt sie ja auch mit. Der könnte natürlich noch mal ein Stückchen drüber sein, aber man weiß es nicht.
Okay. Gut. Ja, wollen wir zu unserem Hauptfilm kommen?
Ich wollte gerade sagen, das war, glaube ich, so alles, was ich Gutes gesehen habe in letzter Zeit. Mhm. Und natürlich, weil ich habe keinen schlechten Film gesehen, außer den wir uns gegenseitig aufgegeben haben.
Ja, und zwar, Tino, du versuchst wieder natürlich auch die ganze Verantwortung von dir zu schieben, ja, den wir uns aufgegeben haben. Damit meinst du, liebe Hörer, hört auch noch mal rein, den du vorgeschlagen hast.
Für absolut.
Und ich bin auch noch, mein Fehler war auch, ich war auch total euphorisch.
Ja, richtig. Du als alter Zack Snyder-Fanboy.
Na klar. Und genau, da hatten wir schon mal vor ein paar Monaten was gehört. Denkst du, oh ja, das hört sich richtig geil an. Ne? Das war ja eigentlich ein Drehbuch, was Zack Snyder für Star Wars geschrieben hat, ja, so als Idee. Ne? Eben, es geht um rebellischen, Rebel Moon heißt der Film. Da geht es eben um so, Rebellen auf einem Mond. Und aber die Umsetzung, bei Disney hat es nicht geklappt damals oder bei Lucasfilm. Und ja, jetzt hat es sich
doch... Weißt du, von wann die Idee war?
Nee, gar nicht. Ich glaube aber, das muss so die Zeit gewesen sein, wo Zack Snyder noch bei Warner Brothers war.
Okay.
Also schon ein bisschen länger her. Und, also ich weiß gar nicht, ja, bestimmt 8 Jahre oder so.
Ich glaube, das müsste man mal recherchieren, damit man das so ein bisschen besser einordnen kann,
Ja.
wo das jetzt nun genau hingehört. Weil ich weiß nicht, wenn der jetzt den Film irgendwie eingebracht hat bei denen, als es nur Episode 1 bis 6 gab und vielleicht so im Vorfeld von Episode 7, dann würde das vielleicht schon Sinn machen, dass Disney sagt, die lehnen den ab. Aber keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn er das Drehbuch vorgelegt hat, dann ist auf jeden Fall klar, warum Disney den abgelehnt hat.
Ja. Und auf jeden Fall, naja, genau. Das hat jetzt Netflix eben umgesetzt. Das wird wahrscheinlich auch mehr Teile. Es gibt jetzt Teil 1, Kind des Feuers, haben wir uns angeschaut. Ne? Und es ist halt wirklich, also, ich sag mal,
Vielleicht, vielleicht kurz dazu. Also
ja.
Netflix hat ja einen Rahmenvertrag mit Zack Snyder. Also er hatte damals wohl Army of the Dead vorgestellt, oder wie ist es, Army of Thieves? Dieses
Ja, auch so
Zombie-Ding, wo die
Zombie.
quasi in diesen Tresorraum da einbrechen müssen, wo hier, wie heißt er, Matthias Schweighöfer mitspielt.
Ja.
Und da hat Netflix gesagt, also klar. Also wenn Zack Snyder sich bei uns bewirbt für sowas, dann, also der kriegt auf jeden Fall einen Rahmenvertrag über 5 oder 7 Filme, also ganz klar. Und bitte nimm alles Geld, was du haben möchtest, das machen wir unbedingt so. Und da hat Zack Snyder halt, wie gesagt, den Rahmenvertrag unterschrieben. Und jetzt darf halt Netflix erstmal etliche Filme produzieren, die Zack Snyder so gerne hätte. Da ist eben nicht nur dieser Army of Thieves dabei, sondern eben jetzt auch Rebel Moon, weil er wollte ja schon immer mal in seinen eigenen Star Wars machen. Und da musste halt Netflix dann anscheinend einfach nur noch nicken und zustimmen und dann hier bitte nimm das Geld und mach was draus. Und da hat er sich gedacht, dann mache ich da einen Zweiteil davon. Und der erste Teil kam jetzt eben kurz vor Weihnachten. Den hat Netflix ja auch groß beworben. Also das ist der große Familienfilm zu Weihnachten, den könnt ihr euch alle angucken. Und der zweite Teil kommt, das wird glaube ich sogar am Ende nochmal gezeigt. Also wenn der Abspann durchläuft, steht am Ende da, am 18. April 2024 kommt der zweite Teil.
Ah, okay.
Das heißt, sie lassen auch gar nicht so lange auf sich warten. Und dass jeder das so seine gute Laune aus dem Film nochmal mitnimmt, dann jetzt habe ich so Bock, den zu gucken.
Ja. Ja, und genau, also ich, wir beide sind ja nicht so überzeugt von dem Film, weil der hat, ja, der hat halt eine Handlung, der hat eine Rahmenhandlung. Es geht eben um so eine, ja, Mondbewohnerin, die hat vorher mal bei so einem Imperium gearbeitet und ist jetzt dort wieder, ist dort untergetaucht, aber muss jetzt eben wieder kämpfen. Eben für, ja, den, weiß nicht, für die Mondbewohner, mehr oder weniger. Und ich finde aber, das passt alles nicht so richtig zusammen. Da werden Verhandlungsstränge irgendwie eröffnet. Die sind aber gar nicht so wichtig dann am Ende. Ich weiß, es geht auch um so einen Roboter, der wird ja auch von Anthony Hopkins, spricht den, ne? Oder habe ich mich da
Kann gut
getäuscht?
möglich sein. Ich habe keine
Ne?
Ahnung, wer den
Ja.
spricht.
Also, genau, der wird mal kurz erwähnt,
Ja, Anthony
aber.
Hopkins spricht Jimmy.
No. naja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja auch so, das ist dann so, sie geht dann los, ne, und braucht eben auch so ein Team, ne, so klassischerweise. Das hört sich ja erstmal ganz cool an, aber diese Umsetzung, das ist dann danach, das sind wie so ganz kleine Kurzfilme, so 10 Minuten, ne, da sucht sie den, der muss irgendwie ein Tier zähmen oder so. Dann sucht sie die kämpft aber gegen irgendein Monster oder sowas, ne? Und da werden dann immer mehr kommen zusammen. Und ich finde, das ist alles, das ist nicht so richtig, das passt nicht so
Das
alles zusammen.
funktioniert null organisch, ne?
Genau.
Du hättest, wie du es schon sagst, du hättest ja diese Figuren alle einzeln vorstellen können, indem du sagst, wäre ja für Netflix kein Problem gewesen. Du machst eine kurze Anthologieserie, wie es halt Love, Death and Robots ist, und nimmst halt von jeder Hauptfigur, die da vorkommt, einfach mal eine 10-minütige Vorgeschichte.
Ja.
Und stellst das halt da in verschiedenen, der eine vielleicht ist Anime, der andere kriegt eine Realverfilmung, der nächste ist halt ein anderer Zeichentrick, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dass halt ein bisschen modern vorgestellt wird, irgendwie so ein bisschen was anderes, was man vielleicht noch nicht so gesehen hat, und zeigst jede Figur einmal einzeln. Und wenn du sagst, du hast das 2 Wochen lang drauf gehabt auf Netflix. Und dann kannst du ja immer noch sagen, jetzt bringe ich den Film. Und dann muss ich mir nicht mehr darauf irgendwie darauf versteifen, die Leute vorzustellen, sondern sagst, nee, jetzt kann ich ja wirklich meine 90 Minuten Geschichte erzählen, die ich mit diesen Figuren mache. Und jeder, der Lust hatte, hat die vorher schon mal gesehen und guckt sich jetzt den Film an.
Ja.
Und du musst halt diesen ganzen Quatsch nicht mehr machen, sondern kannst dich auf den Film auf den Film konzentrieren und auf die Geschichte, die dir da erzählt wird. Das wird aber wahrscheinlich gar keinen Sinn machen, weil der Film, der erzählt werden soll, halt Quatsch ist. Und jeder, der Star Wars gesehen hat, weiß ja eh, worum es geht. Weil das wird teilweise am Anfang ganz krass wirklich 1:1 gezeigt. Also es wird 1:1 nachgemacht. Du hast also diese Grundprämisse, du hast das Gute und das Böse. Du hast einmal das Imperium, dann hast du die Rebellen. Also es beginnt ja mit diesem einen, ja, mit dem Planeten, der halt da quasi besucht wird oder überfallen wird am Anfang und halt irgendwie dieses Getreide abgeben soll, als irgendwelche Steuer sozusagen. Das soll halt eingetrieben werden und dadurch beginnt ja quasi diese Rebellion. Und das ist ja schon mal der erste Quatsch, der beginnt. Und so geht das halt nach und nach weiter. Also du hast halt wirklich Szenen, die da wirklich 1:1 kopiert werden. Du hast diesen Kampfdruiden drin, der halt optisch genauso aussieht noch. Du hast die bekannte Cantina-Szene aus Episode 4. Die ist halt auch 1:1 kopiert.
Ja, ja, stimmt.
Charlie Hunnam spielt Han Solo. Das kommt ja auch noch dazu. Und es ist halt alles verpackt in halt wirklich überhastete, schlechte Produktion, weil die Effekte sehen halt wirklich so schlecht aus. Das hätte halt wirklich einfach ein YouTube-Fanfilm sein können. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viel der Film gekostet hat, weil es ist auf jeden Fall zu viel. Du hast halt,
dass da so viel reingeflossen sein kann, oder? Also,
allein das Marketingbudget für den Film war halt riesig. Die haben ja die ganzen deutschen Filminfluencer haben die ja nach London eingeladen zur Europapremiere und haben dort eine ganze Messehalle gemietet gehabt, wo du diese Requisiten ausgestellt hattest aus dem Film. Du konntest dir da mit so einem Greenscreen quasi deinen eigenen Trailer dazu machen, wo du quasi in dem Film drin bist und sowas, wo die sich riesen Mühe gegeben haben, wo du auch denkst, mach doch einfach ein bisschen besseren Film, anstatt sowas dann zu machen.
Ja, das wäre schön. Das ist ja auch, ja.
Erzähl bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, also zum Beispiel gibt es ja diese, habe ich dir auch gestern geschrieben, diese Hamada, da gibt es so eine Spinnenfrau. Ne, auf
ich
so
wüsste
einem,
nicht mal, wie die heißt.
Ich habe jetzt hier nachgeschaut. Ne? Okay. Also auf jeden Fall gibt es da so eine Art Spinnenwesen auf einem Planeten, da wird viel Mining gemacht, ne? Da wird viel in Minen gegraben.
Ja.
Und deshalb kann die halt ihre Kinder nicht schlüpfen lassen, weil die Luft so vergiftet ist. Und deshalb übt sie eben Rache an den Minenarbeitern oder sowas. Ne?
Okay.
Und ich finde, das ist eine coole Story eigentlich, so an sich, ja. Aber wie das umgesetzt worden ist, das ist eigentlich katastrophal.
Das ist ja das, was ich meine. Du kannst so viele kurze, kleine Geschichten erzählen, machst das und am Ende packst du das halt alles zusammen und machst halt einen guten, großen Film. Und dann müsstest du auch nicht zwei Teile draus machen, sondern du müsstest halt nur einen machen. Der dauert halt nur 2 Stunden. Du kennst eh schon alle Figuren. Und machst halt eine gute Geschichte draus, was vielleicht auch funktionieren würde. Weißt ja, was jetzt Action angeht oder die Kampfszenen, was du jetzt eben gesagt hast, zum Beispiel mit der Kampf gegen diese Spinnenfrau, der ist ja auch gut inszeniert. Und ja, Zack Snyder weiß ja auch, wie er mit seiner Zeitlupe umgehen muss. Aber das, was da jetzt als Großes und Ganzes am Ende rauskommt, ist halt wirklich eine Frechheit. Also das ist halt wirklich Quatsch. Das kannst du halt wirklich niemandem anbieten. Und vor allen Dingen ist alles komplett zusammengeklaut. Du hast halt wirklich aus so vielen Filmen nicht nur Star Wars, sondern du hast halt auch noch hier fantastische Tierwesen mit drin. Diese Greif-Szene zum Beispiel, wo der diesen Greif besänftigen muss und der geht hin mit Hand ausgestreckt quasi an seine Schnauze und sowas. Das ist halt 1:1 aus hier fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. 1:1.
Also ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich auch 1:1, wie du auf unseren Technikmann zugegangen
so
bist,
ist
um
es.
Ihn zu zähmen.
Wie ich ihn besänftigt habe, dass er bei uns quasi die Technik macht.
Genau.
Und halt, es ist halt, ich habe mir halt auch ein paar Notizen halt während des Films gemacht, weil ich gedacht habe, das ist so viel Mist dabei, das kann ich mir alles nicht merken bis hinterher. Ich habe halt aufgeschrieben, das ist zum Beispiel ein hochwertiger Fanfilm auf YouTube-Niveau. Das ist halt wirklich so. Also, ich glaub, da gibt es, glaube ich, Szenen von Star Wars Episode 3. Die haben damals besser ausgesehen. Der Film ist wie alt? 20 Jahre alt.
Mhm.
Der Film würde halt, wenn du da nicht Zack Snyder draufstehen hättest und Netflix den nicht so groß beworben hätte, würde dieser Film halt komplett untergehen und den würde halt niemanden interessieren. Das wäre so ein klassischer Film, der entweder so Freitagabend 23 Uhr auf RTL 2 läuft, wenn dieser Hitler-Zweiteiler durch ist. Der läuft ja auch 10-mal im Jahr bei RTL 2. Da würde der laufen. Oder bei Schläferz. Und die würden sich halt irgendein Trinkspiel dazu einfallen lassen. Und du hast halt so wirklich ein Drehbuch auf Kinderniveau. Also es würde sich wahrscheinlich so ein 13-Jähriger halt überlegen, wenn der für Deutschunterricht irgendwie eine Kurzgeschichte schreiben soll. Weil du hast halt wirklich diese ganz großen Standardsachen. Du hast halt nur Gut und Böse. Also da gibt's halt irgendwie nichts dazwischen. Die bösen Figuren haben halt irgendwie keine guten Züge. Und die guten Figuren haben halt auch gar nichts Negatives an sich. Das ist halt wirklich einfach wie ein Märchen geschrieben. Am Anfang wird der Böse auch damit vorgestellt, wirklich, es gibt ja diesen Begriff Kick the Dog. Das wird ja für, ich sag mal, vereinfachte Drehbücher oftmals genommen, dass du den Bösen dadurch charakterisierst, dass du ein wehrloses Lebewesen halt entweder getreten wird oder erniedrigt wird oder sowas. Dadurch wird ja der Böse als Böse gezeigt. Und hier ist es ja so mit dem Roboter. Da werden ja die Bösen schießen jetzt zum Beispiel auf diesen guten Roboter. Und wo du halt weißt, okay, es hat halt ein Jugendlicher geschrieben, ne, das Drehbuch. Und da hat sich halt keiner irgendwie Mühe gegeben, da wirklich eine große Geschichte dahinter zu packen. Und ja, dementsprechend war mir der Film halt irgendwann einfach egal. Also du guckst halt 20 Minuten und du fühlst dich halt einfach schon komplett verarscht. Du siehst jedes Mal, worauf die Sache hinauslaufen soll. Da ist nichts Überraschendes dabei. Das ist alles einfach. Dann guckst du dir die Effekte an. Das sieht halt alles so furchtbar aus. Und du weißt halt, da haben 10 Leute einfach vor einem grünen Bildschirm gestanden. Und die haben halt sich keine Mühe gegeben, ein Set zu bauen. Da ist nichts gemacht worden. Einfach nur in den Raum rein, in eine große Produktionshalle. Hier, grüner Bildschirm. Ihr kriegt das schon hin. Und dann gucken wir mal, was wir draus schneiden.
Ja, auf jeden Fall. Der Tino, du sprichst das auch an, genau, wie vor 20 Jahren Star Wars Episode 3 oder ich sag mal King Kong oder sowas. Ja. Solche Filme, ne, von hier Peter Jackson. Ne? Also heutzutage, das kriegt irgendwie keiner mehr auf die Reihe, dass es irgendwas halbwegs mal ordentlich aussieht. Ja. Ein Film komplett am Stück.
Ja, wenn du das ja vergleichst mit The Creator, den wir ja letztes Mal schon so gelobt haben.
Ja, okay, gut, das war ja schon sehr gut. Ja, stimmt. Ne?
Aber der kostet wahrscheinlich die Hälfte.
Wahrscheinlich, ja.
Ich kann ja mal gucken, was die Produktionskosten sind.
Wobei, okay, man muss dazu sagen, aber also ich glaube, das ist aber auch mit Digitalkamera. Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied, ne? Weil so Creator-mäßig und so und Kinofilme, die werden ja auch gerne nochmal auf 35mm oder so gedreht oder, ne?
Ja. Das kann aber auch nochmal einen Unterschied machen. Aber die hätten sich das doch trotzdem machen können.
Ja.
166 Millionen hat es gekostet. Ist tatsächlich genau das Doppelte von The Creator.
Tja, spannend.
Das ist eine Frechheit.
Also, kann ich mir auch nicht erklären.
Also ich würde es auch nur verstehen, wenn er sich 150 Millionen davon selber in die Tasche gesteckt hat.
Ja. genau.
Ja,
also genau, was kann man sagen?
Größte Enttäuschung letztes Jahr.
Ja, auch schade. Also wirklich schade. Seitdem so Zack Snyder weg ist von Warner Brothers. Also wirklich so eher in die Anfangsfilme. Ne?
Das hat Sucker Punch, also, 300, wenn du jetzt wirklich guckst,
Man of Steel, Batman,
rein vom Namen her, am Anfang, und denkst du, Zack Snyder macht einen Star Wars Film. Da denkst du, Alter, das muss doch gut werden.
Na, das musst
du dir reinziehen. Und dann kriegst du sowas abgeliefert. Also. Katastrophe.
Ja. Genau. Schade.
Ja.
Aber du weißt ja auch, das hat man auch schon mal, ne, den tragischen Hintergrund, ne, von ihm.
Ja, aber er hat ja danach auch trotzdem noch Filme hingekriegt, die ordentlich waren.
Ja, aber das ging dann auch langsam los irgendwie, ne, so ein bisschen mit dieser Justice League. Ne?
Da muss aber jemand vom Produzententeam halt irgendwann sagen, du Zack, vielleicht lassen wir es lieber sein.
Mhm.
Aber sie geben ihm ja trotzdem das Geld. Es muss ja auch irgendwie einen Grund haben, warum der noch produziert. es kann mir ja keiner sagen, dass jetzt Netflix so einen großen Zulauf an Personen gekriegt hat oder an Abonnenten gekriegt hat, nur weil der Film produziert wurde. Das ist im Leben nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, gute Frage. Naja, ist auf jeden Fall mal ein PR-Marketing-Gag gewesen. Das ist wie mit diesem Film damals, Bird Box oder was. Das ist ja der absolute Horrorfilm. Also ich meine jetzt nicht, weil er so schlimme Angst
macht. Ja, aber der war nicht, der war nicht annähernd so schlecht wie der.
Naja, gut, okay. Also ich finde, der ist schon so ungefähr so ähnlich.
Ach, nee, dieser Marketing-Hype, das fand ich überhaupt nicht.
Naja, Marketing-Hype und dann kriegst du halt sowas irgendwie, wo sich Leute die Augen verbinden die ganze Zeit. Dann lieber doch A Quiet Place.
Auf jeden Fall. Aber der ist ja sowieso komplett aus dem Vergleich raus.
Ja, genau, genau.
Ja, jo. Auf jeden Fall. Also, kurzes Fazit dazu, guckt es euch halt einfach nicht an. Also für jeden, der noch nicht gesehen hat, macht es auch nicht. Also es kann natürlich sein, dass wenn der zweite Teil rauskommt, dass der halt so bombastisch ist und du sagst, also der dreht ja den ersten Film nochmal komplett auf links. Jetzt macht der ja erstmal Sinn. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, kann sein. Kann sein. Na, dann müssen wir den auch noch gucken, den zweiten Teil.
Ja, den müssen wir sowieso gucken. Weil wir, wie du es immer sagst, wir sind ja quasi die sich dann solchen Sachen ergeben, damit unsere Zuhörer das nicht mehr gucken müssen.
Genau, genau. Wir müssen dann, wir sind wie eben ne, in dem Lazarett, wir gehen dann eben auch raus aus dem Lazarett, gehen auf die Angehörigen zu, legen die Hand auf die Schulter und schütteln mit dem Kopf manchmal. Ja. Müssen wir einfach machen. Ne?
So ist es. Bevor wir jetzt aber rausgehen aus der Sache, haben wir ja noch offen, was wir nächstes Mal gucken wollen.
Ja.
Und da du ja dran bist, darfst du mir das jetzt gerne erzählen.
Naja, ich hatte mir gedacht, was eventuell vielleicht interessant ist. Es kommt ja, sag ich mal, außer Dune. Also, außer Dune, aber den sowieso jeder wahrscheinlich Podcaster bespricht, kommt nicht so viel.
Ich wollte gerade sagen, den werden wir ja sowieso besprechen. Den müssen wir uns jetzt nicht
aufgeben. Genau, den gucken wir uns ja sowieso an. Habe ich mir gedacht, vielleicht, dass The Marsh King's Daughter mit Ben Mendelsohn, der spielt ja auch in Star Wars mit.
Und ich Daisy finde, Ridley.
Also macht. Ja, Daisy Ridley spielt auch in Star Wars mit, genau. Ich denke mal, dieser Film gibt vielleicht ein bisschen was her. Wer ist nochmal der Regisseur? Ah, habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf Deutsch hat er wieder den passenden, perfekten Titel Erwachen der Jägerin, besser als das Original. Und da gucken wir uns den einfach mal an, Tino. Der kommt, glaube ich, Anfang Februar raus.
Da muss ich gucken. Also ich glaube, in den USA gibt es den schon länger.
Ja, da kam der schon im Herbst.
Genau. Ah ja, gut. Das ist auch schon mal schlechtes Zeichen. Wenn der mit so einem Abstand erst nach Deutschland kommt.
Ach so, meinst du, steht hinten dran? Naja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Aber ich
vielleicht
bin gespannt.
Vielleicht ist ja auch sowas, ja. Gut.
Ja, genau. Also, ich packe den auf meine Watchlist. Sobald der ins Kino kommt, gehen wir rein. Und dann besprechen wir den in der nächsten Folge. Und bis dahin allen Zuhörern eine gute Zeit. Dir natürlich auch, Tim.
Vielen Dank,
dir
auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, liebe Hörer. Alles Gute.